Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zur Tarantel- und Schuko-Stecker-Show, der völlig plagiatfreien Morningshow im Podcast-Format. Ja, ich habe mir gedacht, zum Jahresende produziere ich nochmal was für unsere Bonus-Content-Ecke auf der Homepage mdrvs.de. Ja, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr wahrscheinlich schon euren Weg gefunden haben. Da kommt ja eigentlich eher unregelmäßig Bonus-Content dazu. Es lohnt sich aber trotzdem, da mal reinzuschauen. Ich empfehle unter anderem die Taxi-3000-Geschichte des Kollegen. Sehr unterhaltsam. Ja, was haben wir heute vor? Eigentlich etwas besonders Dummes, nämlich ein Unboxing-Video im Podcast-Form. Darüber hinaus soll es dann aber auch ein bisschen um die Technik hinter dem Podcast und sogar einen Live-Test mit Vorher-Nachher-Vergleich gehen. Da spricht man ja eigentlich oft weniger drüber, wie wir alle unsere Podcasts so aufnehmen. Ne? Werbung soll das Ganze jetzt nicht sein, da ich selber für alles geblecht habe. Für das neue Aufnahmesetup, was wir heute testen, habe ich ja das komplette letzte halbe Jahr gespart. Und auch meine komplette Griswold-Weihnachtsgratifikation auf den Kopf gehauen. Ja, ich hoffe, es lohnt sich, aber schauen wir mal. Ein Vergleich mit anderen Equipment bekomme ich also auch nicht hin, weil die Kohlen sind weg. Ne? Nichts mehr da. Ja, aber warum das Ganze? Ich habe ja zwischendurch immer mal wieder verraten, dass ich mich eigentlich für unsere ersten Folgen von Männer, die auf Videos starren, so ein bisschen schäme. Und zwar vor allem aufgrund der Audioqualität, gar nicht mal so für den Inhalt, der ist ja immer gleichbleibend dumm. Wir sind ja ins Podcast-Business damals relativ blauäugig reingepoltert und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals noch mit einem normalen Handy-Mikrofon aufgenommen, also was so an den Kopfhörern mit rumbaumelt. Ne? Klingt dann halt natürlich irgendwie wie Blechdosentelefon, was ja nachweislich auch hörbar ist. Das haben wir natürlich auch selber bemerkt und über die Jahre immer versucht, uns zu optimieren. Also sowohl auf der Software- als auch auf der Hardware-Seite. Für eine lange Zeit bin ich da jetzt mit einem Rode USB-Tischmikrofon gefahren. Ich glaube Rode NT-USB oder so heißt das mit Hausnamen. Damit nehme ich jetzt auch gerade auf. Also ihr hört das jetzt gerade. Ist quasi ein doppelter Test. Wobei, nee, ich klinge ja wie immer eigentlich bis jetzt. Und das ist eigentlich schon ganz gut. Das hat so einen Popschutz mit davor, der war mit dabei. Und hat so separate Regler an der Seite. Ja, aber der Nachteil ist halt, wenn irgendwas auf den Tisch fällt, dass man das auf der Aufnahme hört. Zum Beispiel so. Und ja, weil es ein bisschen übertrieben, gut, gebe ich zu. Zudem ist die Position aber des Mikros unterhalb des Kopfes wohl auch nicht komplett perfekt. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich glaube, die Podcast-Kollegen haben lange das Samsung Meteor USB-Mikro benutzt, um jetzt auch mal andere Firmen hier zu nennen. Aber mittlerweile hat der Kollege Schmidlab da auch schon wieder was Neues. Fällt mir der Name jetzt nicht ein. Was die Optimierung durch Software-Plugins und sowas angeht, ist der Commodore aber auch schon weitaus gebildeter als ich. Also gerne Grüße, wenn du Zeit und Spaß dran hast, kannst ja hierzu eine Fortsetzung aufnehmen. Mit den ganzen Plugins kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß nur, dass wir anfangs halt mit Zencaster aufgenommen haben. Das war, glaube ich, browserbasiert und hat die Aufnahme auch online gespeichert und optimiert. Also da lief das lief die ganze Zeit auch ganz gut. Dann aber nicht mehr so sehr. Weiß auch nicht warum. So ist, glaube ich, auch unsere verlorene Folge entstanden, die ihr in Teilen auch beim Bonus-Content findet, meines Erachtens. Mittlerweile sind wir dann halt, wie viele andere, was man so hört, dazu übergegangen, lokal aufzunehmen, also jeder für sich auf seinen eigenen Computer und dann die einzelnen Aufnahmespuren im Schnitt übereinander zu legen. Einzelne Aufnahmespuren haben da halt auch den Vorteil, dass ihr im Schnitt es etwas gerade bügeln könnt, wenn ihr euch mal so gegenseitig in den Satz spricht. Ne? Dann nehmt ihr halt einen Part raus oder verschiebt das ein bisschen. Da kann man noch viel retten, machen wir auch öfters. Und ich benutze dafür GarageBand, habe halt ein altes MacBook und versuche da möglichst in ein unkomprimiertes Dateiformat zu speichern. WAV-Dateien sind da wohl besser als MP3s, habe ich gehört, weil ja MP3s auch verschiedene Kompressoren haben und irgendwie kann es da zu leichten Verzögerungen kommen, je nachdem, wie ihr das MP3 exportiert. Bin ich aber auch, weiß Gott, kein Experte für. Ja. Anschließend lassen wir dann den fertigen Schnitt immer durch ein Tool namens Auphonic laufen. Das ist auch webbasiert und gleicht halt die unterschiedlichen Lautstärken an, beziehungsweise bringt sie auf ein schmerzfreies Kopfhörerniveau. Ist, glaube ich, immer noch kostenfrei. Ihr bekommt 2 Stunden pro Monat irgendwie kostenfrei gestellt. Wenn ihr längere Podcasts aufnehmt, müsst ihr, glaube ich, dann extra zahlen. Ist eigentlich eine faire Sache und hat uns auch oft gerettet, kann man nichts gegen sagen. Das machen wir alles natürlich in erster Linie, um euch HörerInnen ein perfektes Hörerlebnis zu bieten, aber auch damit wir so ein bisschen unsere eigenen Stimmen ertragen können, was mir anfangs auch recht schwer fiel, muss ich sagen. Aber ja, geht ja jedem so, es ist immer irgendwie ein merkwürdiges Erlebnis, seine eigene Stimme auf Band zu hören. Also, wie macht man's? Man nimmt die Lösung, welche die Menschheit immer als erstes parat hat und schmeißt Technologie drauf, was ich ja heute auch hier mache. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoller gewesen, muss ich gestehen, das ganze Geld für Stimmen- und Redetraining auszugeben. Naja, aber so hat man Spielzeug, irgendwie ist das cooler, ne? Ich habe dann halt Unsummen an Devisen für ein komplett neues Setup von Rode ausgegeben. Warum? Zum einen, weil es Australier sind. Beste Grüße nach Australien und für alle anderen die Empfehlung, die Skorbut und Diphtherie-Show zu hören, die jetzt mit Australien noch nichts anfangen können. Zum anderen aber, weil Rode verstanden hat, dass Podcasts momentan halt populär sind, ne? Und die Teile für diesen Zweck dann halt auch zugeschnitten hat und aufeinander abgestimmt hat. Ist ja gar nicht dumm, ne? Also Bedarf ist da, dann baut man halt was für die Podcasts. Also nochmal, soll jetzt keine Werbung sein, auch wenn ich die Australier mag. Aber gut. Rode wurde 1990 in Sydney gegründet und hat sich auf Mikrofone spezialisiert. Die Firma entstand aus der Friedman Group, die 1967 von Henry und Astrid Friedman gegründet wurde. Die beiden waren 1966 von Schweden nach Australien ausgewandert und importierten unter dem Namen Friedman Electronics Lautsprechertechnik aus Europa nach Australien. Und nach dem Tod seines Vaters übernahm Peter Friedman 1987 das Geschäft und erkannte den wachsenden Markt für preisgünstige Studiomikrofone. Die hat er zunächst aus China importiert, billige Mikrofone, und hat sie modifiziert, sodass sie dann brauchbar waren. Und entwickelte im Laufe dann aber selber 2 erschwingliche Großmembranmikrofone mit den Namen NT1 und NT2, die komplett in Australien hergestellt wurden. Der Name Rode, also R-O-D-E geschrieben, ergibt dann auch zusammen mit NT, also der Bezeichnung der Mikrofone, den Namen Rodent, also Nagetier, ist ein bestätigter Wortwitz. Ja, was mich im Endeffekt aber auch noch einmal von der Qualität der Produkte überzeugt hat, ist die hochwertige Verpackung. Die besteht komplett aus Pappe und ist auch komplett in Weiß gehalten, was ergänzt wird durch kontrastreiche schwarze Schrift und so einen goldenen Reliefdruck. Und das Bild des Produkts ist dann in der Mitte und sticht einen dann genau ins Auge, genauso wie der Firmenname. Also ist halt sehr simpel gehalten, sieht aber sehr gut aus. Und das Ganze ist dann aber auch nur so ein Schuhbau oder so eine Hülle, wo man den eigentlichen Karton links oder rechts rausschieben muss. Und an der Stelle, wo außen auf der äußeren Hülle das Produktbild war, erscheint dann im inneren Karton so eine schematische Zeichnung des Produkts. Das ist einfach toll durchdacht. Also sowas finde ich immer gut. Ja, warum erzähle ich euch das? Ich weiß nicht, ob es klug ist oder dumm, aber ich habe oft halt den Eindruck, wenn eine Firma sich schon mit der Verpackung ihrer Produkte so viel Mühe gibt, sich dann das eigentliche Teil ja auch um was handeln muss, wo Mühe reingesteckt wurde, ne? Also das wird dann ja kein billiger Schrott sein. Kann natürlich auch nur Blenderei sein, aber bislang hatte ich oft das Erlebnis, wenn mir einer in eine Plastiktüte scheißt, dann auch tatsächlich Scheiße drin war. Ne? Ähnliches Beispiel ist die Nintendo Wii. Die hatte auch eine sehr tolle Verpackung, sehr durchdacht, sah schön aus, durchdesignt. Werden viele von euch ja wahrscheinlich auch in der Hand gehabt haben, denke ich. Aber kommen wir zum Unboxing. Ich mache mal das erste Paket auf. Hier haben wir einen Boomarm, den Rode PS1 Plus. Ich schiebe das mal auf. Ja, es gibt auch den normalen und bereits gut bewerteten PS1-Arm. Der ist auch eine ganze Ecke weniger teuer und sieht ähnlich aus. Da habe ich mir auch erstmal gedacht, was soll den Mehrpreis denn jetzt rechtfertigen? Ne? Wenn das jetzt nur wirklich Kosmetik ist, dann muss ich da nicht mehr Geld für ausgeben. Den Informationen zur Folge, die ich gefunden habe, haben dann aber Kunden von Rode einige Verbesserungsvorschläge eingeschickt. Und diese wurden dann tatsächlich auch von der Firma umgesetzt und führten zu diesem Plus-Modell, was ich jetzt gerade hier vor mir liegen habe. Zum Beispiel sind die Gelenke besser und tragen mehr Gewicht, also alle Mikros bis 1,2 Kilo schwer. Dann gibt es einen Neoprenüberzug mit Kabelführung. Den einen Vorteil, dass das Kabel nicht so rumbaumelt. Ich dachte aber auch erst, dass es nur Deko wäre, ne? Und habe das dann halt abgetan. Aber scheinbar wirkt dieser Neoprenüberzug wirklich auch zum Teil so, dass er die Geräusche des Arms unterdrückt und die ihr dann halt auch nicht mit auf der Aufnahme habt. Ne? Und auch der Klemmfuß, mit dem man den Arm am Tisch befestigt, sieht fast 1:1 gleich aus, hat aber bei dieser besseren Version nochmal einen Gummiüberzug, um so Schockwellen vom Tisch abzumildern. Das ist auch der große Grund, warum ihr vielleicht über einen Boomarm halt nachdenken solltet, welchen jetzt auch immer. Wenn ihr, wie ich, halt oft Biere auf den Tisch knallt, dann müsst ihr das halt hinterher wieder aufwendig rausschneiden. Und ja, außerdem kann man das Mikro damit so halt besser auf Kopfhöhe vor dem Mund positionieren, wo es angeblich auch hingehört. So, ich habe das jetzt mal an meinen Tisch gebaut und bin doch recht zufrieden. Müsst beim Auspacken ein bisschen aufpassen, weil das natürlich, da ist ja so eine Feder drin, das springt dann ein bisschen auseinander. Aber ansonsten macht es wirklich einen sehr guten Eindruck und es macht keine Geräusche, wie ich sehe. Ich würde das gerne, also hauptberuflich Sachen auspacken, das würde ich gerne machen. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, ne? Kein großer Weihnachtsfan, aber Sachen auspacken macht Spaß. So, da fehlt ja jetzt noch oben was dran, ne? Das ist ja jetzt nur der Arm hier. Dafür habe ich hier das Rode PodMic, ein dynamisches Sprecher- und Recording-Mikrofon, optimiert für Sprachanwendungen. Packe ich jetzt auch mal aus. Was mir als erstes auffällt, ist das Gewicht. Das Gehäuse ist komplett aus Metall und wiegt richtig viel. 937 Gramm laut Packung. Aber unser Mikrofonarm hält das ja aus. Ist ja, wie gesagt, alles aufeinander abgestimmt. Ein Popfilter ist bereits integriert und muss nicht nachgerüstet werden. Was dafür nachgekauft werden muss, ist ein Mikrofonkabel, was nicht dabei liegt. Das ist aber auch ein spannendes Thema eigentlich, weil das PodMic hat einen XLR-Anschluss, wie es in der Aufnahmetechnik wohl sehr üblich ist. XLR oder Canon-Stecker genannt, nach dem Erfinder von James H. Canon. Also keiner von den Canon-Brüdern. Oder Cousins. Waren es Cousins? Ich glaube schon. Ja, es ist ein dreiadriges Kabel mit entsprechend drei Anschlusspinnen, die so etwas im Dreieck angeordnet sind. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ein Pin ist für die Masse und zwei für das Signal. Das ist dann auch der große Unterschied zu einem USB-Mikrofon. So wie ich es verstanden habe, wird halt bei allen Mikrofonen, sowohl USB als auch XLR, so eine Art Membran durch den Schall ins Schwingen gebracht. Und das USB-Mikro macht aus diesem Signal dann sofort intern mit so einem AD-Wandler, also Analog-Digital-Wandler, sofort ein digitales Signal mit Nullen und Einsen und reicht das so über USB an den Computer weiter. Beim XLR-Mikro wird erstmal nur das analoge Signal weitergegeben, also in Wellenform, und später dann erst extern weiterverarbeitet. So ein externer AD-Wandler hat dann halt den Vorteil, dass man auf den Signalweg schon Effekte, Verstärker, Verzerrer einbauen könnte, wenn man denn wollte. Und damit aber auch problemlos mehrere Mikros in einen Raum betreiben kann, was bei der USB-Variante wohl weitaus schwieriger ist. Habe ich mich jetzt noch nicht mit befasst, weil ja, wir nehmen ja in der Regel getrennt voneinander auf. Wie gesagt, funktioniert das Ganze nur, weil ja, unser Mund und die Stimmbänder oder auch so ein Bierglas, was man auf den Tisch knallt, Schallwellen produzieren. Und ja, die werden dann halt von dieser Membran aufgefangen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schallwellen liegt bei 20 Grad Lufttemperatur bei 343 Metern pro Sekunde und hat einen Wellenbereich von 16 Hertz bis 20.000 Hertz, also zwischen einigen Zentimetern und Metern. Keine Sorge, ich bin nicht so klug, wie es hier klingt. Ich habe mir das alles vorher aufgeschrieben. Die Rache der Eierköpfe. So ist es. Das menschliche Gehör kann wohl je nach Alter Frequenzen von 20 bis 20.000 Hertz wahrnehmen. Also was auch genau den Aufnahmebereich des Podmics hier entspricht. Im Detail lassen sich dann die Frequenzen so einteilen. Unterhalb von 40 Hertz sind die Sub-Bass-Frequenzen. Da sind kaum musikalische Informationen drauf, also sehr, sehr tief. Und das sind wohl die tiefsten Anteile von so einer Bassdrum. Zwischen 40 und 200 Hertz sind die Bassfrequenzen, also ja, quasi das Fundament. Das ist die tiefste Note, also die E-Seite, die obere Seite von so einem E-Bass. Die liegt bei 40 Hertz und ja, so eine, die E-Seite von so einer Gitarre liegt irgendwie bei 80 Hertz. Die tiefsten Töne von so einem Sänger, so einer Baritonstimme, die liegen bei 100 Hertz. Also das sind so die unteren Töne, wo ich auch gerne zu Hause bin. Und 200 bis 500 Hertz sind halt die unteren Mitten. Das sind so die meisten Instrumente. Und ja, hier entfaltet sich auch die menschliche Stimme. 500 bis 3000 Hertz sind dann halt die Mitten. Und das ist halt ja, so der mittlere Bereich. Und da hat das menschliche Ohr wohl auch die größte Empfindlichkeit. Also da hört man die meisten Details zwischen 500 und 3000 Hertz. Ab 3000 bis 7000 Hertz, ja, das ist wohl die Klangdefinition und für die Sprachverständlichkeit. Da habe ich wahrscheinlich Probleme. Und 7000 bis 14000 Hertz sind die Höhen. Ja, das ist ja so ein bisschen die Brillanz, die man als Klangquelle wahrnimmt. Ich hoffe, das steigert sich mit diesem Tag dann hier auch durch ne, Technik. Und über 14.000 Hertz ist das R-Band, also Frequenzen, die hört man wohl in Saiteninstrumenten. Das hat so dieses Luftige von so einem Saiteninstrument. Also wenn man es hört, ne, möchte ich bei mir auch bezweifeln, weil ich schon einen Hörschaden habe von zu vielen Rockkonzerten. Aber wie gesagt, aus diesen analogen Signalen müssen wir für die Aufnahme an irgendeiner Stelle noch ein digitales machen, damit ihr den Podcast halt auch runterladen könnt und euch keine Kassetten kaufen müsst und die abspielen müsst. Dafür hat Rode extra ein Mischpult für Podcaster, Streamer und Musiker und so weiter gebaut, den Rodecaster. Auch hier habe ich zur erweiterten Version den Rodecaster Pro 2 gegriffen. So ein bisschen auch, weil ich unter anderem neben dieser Verpackungsgeschichte auch sage, kauf sie billig, kauf sie zweimal, ist oft der Fall. Ich schieße dann vielleicht auch übers Ziel hinaus, aber besser haben als brauchen ist manchmal die Devise, ne? Nicht immer. Der einzige Unterschied zur etwas günstigeren Variante ist hier aber, ja, dass man über den handelsüblichen 6,3 mm Klinkenstecker bei der Pro-Version 2 Musikinstrumente wie Gitarren, Bass oder Keyboards anschließen kann. Wenn ihr Musiker seid, hat das durchaus seinen Sinn. Und neben den LAN-Anschluss gibt es bei der neuen Version jetzt auch integriertes WLAN und zwei Regler für Bluetooth und das Handy-Eingangssignal sind weggefallen. Die gibt es jetzt nur noch digital auf so einem kleinen Bildschirm, der mit dabei ist, so ein kleiner Touchscreen. Darüber sind jetzt steuerbar und richtig gehört, theoretisch könnten wir jetzt bei Männer, die auf Videos starren, eine Call-In-Sendung machen. Ja, was kann das Ding noch? Über die Regler kann man nun leicht halt sein Mikro stumm schalten oder leiser schalten, wenn man mal niesen muss oder so. Und man kann bis zu 4 Mikros und 4 Kopfhörer gleichzeitig anschließen. Dazu kommt dann noch so ein Effektpad mit 8 Knöpfen für lustige Soundeffekte. Also bald klingt der Podcast wie TV Total oder schlimmer. Der große Vorteil, auf den ich aber baue, sind die eingebauten Kompressoren, die die Aufnahme dann halt automatisch aufmutzen. Also das, was der Kollege auf der Softwareseite versucht, versuche ich hier schon hardwaremäßig, weil quasi ein kleiner Computer in diesem Mischpult drin ist. Und zum Beispiel gibt es da sowas wie das Noise Gate. Das nimmt nur Geräusche über einen bestimmten Dezibel-Level auf und lässt die durch. Und so Sachen wie nervige Hintergrundgeräusche werden dann halt automatisch aussortiert. Die kommen dann gar nicht mehr mit aufs Band. Dann gibt es noch einen De-Esser, der diese scharfen Zischlaute, so wie Susi und sowas, ein bisschen abschwächt, nicht ganz rausfiltert, aber man klingt irgendwie intelligenter, hoffe ich. Ja, mit den Einstellungen werde ich mich noch ein bisschen befassen müssen. Da gibt es ganz viele YouTube-Tutorials, wie man das so macht. Aber klar, der Commodore hat auch schon ganz richtig bemerkt, dass Tontechniker halt nicht umsonst ein Beruf ist, den man erlernen muss oder, ja, kann. Ja, wo kommt das digitale Signal nun an? Entweder kommt das auf eine Micro-SD-Karte, die man direkt ins Mischpult legen kann, oder über USB-C-Ausgänge, die ihr an euren Computer anschließen könnt, wo ihr das Mischpult dann quasi als Instrument oder als Mikrofon-Eingangssignal angezeigt bekommt und mit euren Aufnahmeprogrammen aufzeichnen könnt. Wichtig ist wohl, um alle Funktionen des Mischpults zu nutzen, das habe ich schon rausgefunden, müsst ihr beide USB-Ports verbinden. Als letztes, bevor wir zum versprochenen Live-Test kommen, habe ich hier noch ein Teil, auf das ich eigentlich am ehesten hätte verzichten können. Aber in einer Rabattaktion habe ich das dann irgendwie dazu geschenkt bekommen. Es ist der Rode NTH-100 Studio-Kopfhörer. Was ist ein Studio-Kopfhörer, habe ich mich gefragt, habe ich auch nachgeschlagen. Darunter werden wohl einfach Modelle bezeichnet, die aufgrund ihrer Qualität und Eigenschaften einer professionellen und regelmäßigen Benutzung gewachsen sind. Eigentlich sind ja jede Kopfhörer regelmäßig in Benutzung, oder? Ach, ich weiß es nicht. Kann auch nur eine Definitionssache sein. Es ist auf jeden Fall ein dicker Kopfhörer. Eigentlich auch wenig erwähnenswert, außer dass die Ohrpolster so aus so Memory Foam sind und Kühlgel drin haben und die Position der Hörer halt fest eingerastet werden können, sobald sie halt perfekt sitzen. Wobei ich auch sagen muss, mit On-Ear-Kopfhörern hatten wir bislang eigentlich auch oft Schwierigkeiten, weil die schließen ja halt das Ohr nicht komplett ab, so wie In-Ear-Kopfhörer, wie diese Stöpsel. Und manchmal hat man dann den Ton aus den Kopfhörern mit über das eigene Mikro auf der Tonspur, wo es dann zu so einem komischen Echo-Effekt kommt, wenn man die Tonspuren dann hinterher wieder zusammenlegt. Ich bin mal gespannt, ob man das irgendwie im Griff bekommen kann. Ich finde, On-Ear-Kopfhörer sind vielleicht auch ein bisschen angenehmer zu tragen, wenn man jetzt irgendwie, weil sie eine stundenlange Aufnahme hat und ständig die Stöpsel im Ohr, ein bisschen auch unangenehm. Aber ja, das erleiden wir alles, um euch einen tollen Podcast zu produzieren. So, aber nun zum direkten Vergleich. Ihr hört jetzt die Stimme vor den ganzen Trara, was ich hier gleich aufbaue. Und ich bin gleich wieder da und dann merkt ihr, wie es sich danach anhört. Hoffentlich anders.
Hallo, da sind wir wieder. Ab jetzt herrscht Sexy Time im Podcast.
Nein, da bin ich trotzdem wieder, aber ich klinge natürlich nicht so. Sei ein bisschen Frank Zander. Ich habe das Ding jetzt gerade eingerichtet, sehr intuitiv. Man wird da mit diesem Touchscreen da durchgeleitet, kann einiges einstellen, ein bisschen WLAN einrichten. Sieht sehr schön verarbeitet aus. Ich liebe, wie es sich anfühlt, die Haptik. Alles ist schön bunt geraten. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es jetzt schon geil, einfach damit zu arbeiten. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch gelingt und dass die ganzen Geräuschlevel, die ich hier so eingestellt habe, auch vernünftig sind. Aber ich bin jetzt nicht mehr alleine. Ich habe hier auch meine treuen Bass dabei. Boing. So, und der Bass, die Bessin, hat jetzt seinen eigenen Kanal hier auf dem Mischpult, den ich jetzt mal offen rege. So, da sind wir. Und dann kann ich mal gucken, wie sich ein Instrument anhört. So, das war nochmal ein Salut an das ganze Geld, was ich hier verbrannt habe. Ja, mir macht es Spaß. Ich hoffe, euch hat diese kleine Sondershow auch Spaß gemacht. Und ich fade mich jetzt ganz langsam aus. Dann bin ich gleich weg. Auf Wiedersehen.